So, ich hoffe, wir sind alle fit für die Predigt. Ich bin es nämlich nicht. Na, nochmal herzlich willkommen in ganz vielen Sprachen und ich wundere mich eigentlich, wie manche Leute das lesen können, was an manchen Sachen hier so steht. Es ist mir ein Geheimnis und ich lebe hier im Glauben, zwar im Schauen, aber im Glauben, weil ich muss einfach zugeben, bis auf die ein oder andere Kleinigkeit, so Welcome to the Worship Service, da komme ich noch mit, aber alles andere wird schon schwierig. Ich möchte mit euch als erstes wieder den Standardvers beten oder gemeinsam sprechen, weil ich merke bei mir, ich bin noch nicht so weit. Vielleicht so die kurze Einführung. Ich will das mal so an diesem Beispiel klar machen. Ich habe jetzt neulich mal einen Maßstab genommen, im Internet geguckt, wie weit die Stühle so auseinander stehen müssen. Es gibt eine deutsche Industrienorm. Und dann habe ich hier so einen Stock geschaffen, wo man dann ganz schnell mal immer gucken kann, wie viele Stühle sind verrückt worden. Ja, man kann das jetzt auch doppelt deutlich sehen, wie viele sind verrückt worden. Und es ist für mich wirklich erstaunlich. Nach dem Gottesdienst sieht das einigermaßen noch gut aus. Aber ich bin am Freitag hier reingekommen, da fehlte hinten eine ganze Reihe. Da standen ganz viele. Heute Morgen standen einige Stühle sogar in der Sakristei. Ich denke, das ist Magie. Alles hat sich wieder verschoben. Und dann habe ich mir so ausgerechnet, hier muss alles genauso, ich meine, als Ingenieur muss man gucken, alles so genau in Richtung, alles ausgerichtet. Die wandern auch so und so. Da denke ich mir, ich gebe mir so viel Mühe und ich komme am Sonntag hier hin und alles ist für die Katze. Also man könnte dann auch schlimmer ausdrücken, aber ich lasse das mal. Und dann dachte ich, das ist, da merke ich dann immer an so Momenten, ich bin noch nicht so weit, dass ich alles in Liebe ertrage. Geht euch das auch so? Und dann war ich vorhin in der Sakristei und ich wollte beten und sehe die Stühle da. Da dachte ich, oh Mann, ich kriege einen dicken Hals. Und da dachte ich, dann, wie oft muss Gott bei mir was nacharbeiten, was ich durcheinander mache. Und dann stelle ich fest, ich brauche sein Herz. Ich brauche sein Herz. Und deswegen will ich mit euch nochmal diesen Psalm beten, dass er uns wirklich begleitet. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Psalm wirklich beten. Sonst werden wir an den Verwirrungen dieser Zeit, wenn was anders läuft, wie wir es geplant haben, müde. Aber ich brauche diese Qualität von Gott. Ich brauche diese Qualität von ihm. Deswegen, wer will, darf es mit mir beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist er stark, dieser Vers? Wenn ich an meine Grenzen komme, Gott ist mächtig und er ist da. Ich will euch mit hineinnehmen, so ein klein wenig in das Weihnachtsgeschehen mit einem Vers, der mir jetzt aufgefallen ist, wie wir am Mittwoch in der Bibelstunde zusammen waren. Wir kämpfen uns derzeit durch den Römerbrief und ich möchte das wie Petrus sagen, Paulus ist manchmal ganz schön kompliziert. Aber manche Sachen, die verstehe ich dann wieder sehr gut. In Römer 5, Vers 3 bis 5 steht Folgendes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Bedrängnis, das kann ich schon klar sehen, die habe ich manchmal, was ist wie Würgen so im Alltag. Dass ich da mehr Geduld brauche, habe ich euch gerade erzählt, wo ich gerade dran knappe, an so blöden Sachen wie die Stuhlreihen. Das kriege ich auch noch in die Richtung und sage, wenn ich dann durchgekommen bin am Sonntagmorgen und ich habe euch wieder alle ganz lieb, dann ist meine Geduld ein bisschen größer geworden, nicht? Und die Hoffnung wächst. Aber was mich dann wirklich nachdenklich gemacht hat, ist, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diesen Vers möchte ich als Basis für die Predigt nehmen, weil in Apostelgeschichte 10, 45 steht ja nochmal geschrieben, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden ist. Da ist was Mächtiges ausgegossen worden auf uns. Und ich frage mich manchmal, Paul, wo ist es bei dir zu finden? Kennt ihr das auch? Dann ist das wie am Weihnachtsmarkt, wo du, ich meine, gibt ja Glühwein, nicht? Ich meine, hier habe ich jetzt nur ein Wasserglas, aber da stand jetzt eine Zeitungsannonce: Wir warnen vor K.O.-Tropfen am Weihnachtsmarkt. Oder ich warne davor, dass irgendwie Frostschutzmittel im Glühwein gefunden werden könnte. War ja mal vor Jahren, wa? Die Älteren wissen sich noch, da ist der Wein gestreckt worden mit Frostschutzmittel und keiner hat es gemerkt, außer am dicken Kopf am nächsten Tag. Da dachte ich mir manchmal, das ist das schöne, klare, was ausgegossen wird. Und in der Weihnachtszeit kommen lauter K.O.-Tropfen da rein. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Heute hatte ich mir überlegt, ob ich im Nikolauskostüm komme. Zumindest wäre sicher gewesen, bis Weihnachten hättet ihr darüber geredet, wie kann der Pastor sowas machen. Vielleicht wüsstet ihr die Predigt nicht mehr, aber mein Nikolauskostüm, das wäre hängen geblieben, stimmt's? So sind wir. Also habe ich gedacht, nee, ich will, dass das Wort hängen bleibt und nicht das Nikolauskostüm, also komme ich da ohne. Außerdem habe ich keins. Aber ich habe gedacht, so ein K.O.-Tropfe. Wenn man nämlich mal in die Geschichte hineingeht, der Weihnachtsmann war der heilige Nikolaus, der im 4. Jahrhundert gelebt hat und sich besonders davor gut getan hat, dass er ganz viele Sachen verschenkt hat, insbesondere den Armen gedient hat. Also ein wirklich gutes Vorbild. Und dann hat man so nach und nach gedacht, wir müssen ihn als Vorbild nehmen. Und am Vorabend des Nikolaustages, am 5. Dezember, da machen wir ganz viele Geschenke für die Armen. Mit der Reformationszeit wurde das alles auf Heiligabend und aufs Christkind verschoben. Und man hat dann nicht mehr die Armen beschenkt, sondern die Reichen haben sich mit einer Rolex beschenkt. Es ist in eine Geschenkorgie ausgeartet, nicht? Also das ist so ein paar K.O.-Tropfen. Was eigentlich mal gut begonnen hatte, ist auf einmal ganz komisch geworden. Oder ich habe mir überlegt, der Weihnachtsbaum. Ich weiß, das könnte wieder eine Diskussion geben, ob wir wirklich einen in die Kirche stellen. So ein heidnischer Brauch, immer grün in die Kirche holen. Auch am Anfang sollte das ja was Gutes sein. Dass Zuckerstangen da waren, Nüsse, Äpfel, und die durften die Kinder sich in der Begeisterung einfach pflücken. Aber schon 1611 hab ich gelesen bei Wikipedia, hat Dorothea Sibylla von Schlesien die ersten Kerzen da dran gebracht. Heute sind die alles mit LEDs, nicht, damit die nicht abfackeln und so weiter. Es ist irgendwas verschoben worden. Es ist heute wichtiger, du siehst, an jeder Ecke werden die Weihnachtsbäume vertickt, aber ich finde nicht an jeder Ecke jemand, der ein Traktat verteilt, der Heiland der Welt ist gekommen, Frieden auf Erden. Selbst wir Christen, wir gucken ja, ob wir einen kleinen, großen, ob wir überhaupt einen nehmen, wir mögen den Tannenduft, so romantisch, aber in der Sahara kommt das ganz schlecht. Also das sind so Tropfen, nicht? Oder nehmen wir mal so, was habe ich noch so Weihnachten, die ganze Symbolik, die damit zusammenhängt. Die Weihnachtslieder. Da war doch jetzt mal so eine Frau Fischer, die hat Weihnachtslieder gesungen. Ja? Die Älteren unter uns haben das gesehen. Ich ertrage das keine 2 Minuten, da gucke ich mir lieber was anderes an. Aber versteht ihr, das ist meine Art. Aber manche finden das ja richtig gut. Und dann frage ich mich, I'm dreaming of a white Christmas. Da denke ich an die Gans. Ja, verstehst du? Aber was hat denn das zu tun, wenn ich in Afrika wohne, wo gerade Sommer ist? Da ist keine Romantik, da sind irgendwelche Tropfen rein, man hat was verpeilt. Manche haben einen Fisch am Auto. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn du an dein Auto mal so ein arabisches Kennzeichen für Jesus dran heften würdest. Da würden die Leute auch genau so wenig wissen, was das ist, bis auf die aus der Gegend kommen. Oder wenn Vampirfilme gedreht werden, wo das Kreuz zum Austreiben der Vampire genutzt wird. Manche hängen sich so weit ins Schlafzimmer, damit sie auf Knoblauch verzichten können. Wie viele Wermutstropfen werden gemacht, wenn auf einmal die Israel-Fahne so wichtig ist? Wie viel, wenn der Tempel in Jerusalem auf einmal so ganz hoch gehalten wird? Selbst Jesus sagt, hey, schwört nicht bei dem Tempel. Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Versteht ihr, die Gefahr, dass in das klare Wasser des Heiligen Geistes auf einmal irgendwas reinkommt, was das Ganze verdünnt. Und dann sind auf einmal die äußeren Zeichen wesentlich wichtiger als der Inhalt. Dann habe ich K.O.-Tropfen da drin, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Und ich habe gedacht, wenn der Heilige Geist wirklich auf uns ausgegossen ist, was ist dann mit uns geschehen? Ist das hier in Deutschland so ein Stückchen Gerichtbarkeit Gottes? Ich gebe euch mal noch so ein Beispiel, so für Taumeltrank, so vom Taumeltrank über Ägypten. Da steht dann wirklich, denn der Herr hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen. Dass sie Ägypten taumelnd machen in allen seinen Tun wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Könnte das sein, dass Gerichtsbarkeit Gottes auf uns ausgegossen wird und wir deswegen die ganzen Weihnachtsfeiertage so ganz anders mit K.O.-Tropfen auf einmal betrachten, dass der Weihnachtsmarkt wirklich wichtiger ist als die Botschaft, die drin ist? Habe ich mich gefragt. Der ganze Stress vor Weihnachten, muss der sein? Sind die Plätzchen, die gebacken werden, wichtiger als der Inhalt? Dieser Text von Jesaja 19 ist aus der Gerichtsbarkeit für Ägypten in der Endzeit rausgenommen. Oder werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn den Kelch seines Grimms. Den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Ich habe da drunter so ein paar Dollarnoten aufgehängt an der Wäscheleine im Bild. Der Kommerz zu Weihnachten. Wie weit verdeckt er die Botschaft von Jesus Christus? Wir können über ganz viele Sachen weitergehen. Halloween, ich gebe noch so ein Beispiel, so Taumelbecher, ist mal entstanden als ein Andenken an die Märtyrer. Das war der erste Teil. Sollte ein Feiertag an alle, die heilig gestorben sind für den Herrn. Dafür ist das mal entstanden. Und dann hat man schließlich aller Seelen rausgemacht. Naja. Und dann weiß man heute den Sinn nicht mehr. Heute werden dann irgendwelche Köpfe geschnitzt und vermarktet. Wir könnten in alle möglichen Dinge hineinsehen, was ich abkürzen will. Mir ist nochmal drum, wie kann ich wieder hinkommen, dass der Heilige Geist in mich hineingegossen wird. Und dabei bin ich auf eine Stelle gekommen, die immer, wenn ich in den letzten Wochen über die Gemeinde nachgedacht habe, dass ich wieder über Jesaja 58 nachgedacht habe. Ja, das will ich nicht alles lesen, weil ich einige Sachen mit euch noch besser buchstabieren will. Aber Jesaja 58 fängt damit an, dass Gott sein Herz ausschüttet und sagt, hey, ihr wollt alle fromm sein, ihr wollt alle religiös sein, ihr fastet sogar, aber während ihr fastet, macht ihr allen möglichen Unsinn und deswegen höre ich nicht auf euch. Dachte ich, Mann, das ist genau wie bei uns in unserer Zeit. Wir strengen uns an und sagen, wir wollen sonntags richtig fromm sein, aber in der Woche versagen wir wie Paul beim Nachmessen der Stuhlreihen. Wir haben das weite Herz nicht. Und für mich ist die Frage, wie kann das Ausgegossene in mein Herz hineinkommen? Das ist für mich eine der Fragen. Weil was nützt es, wenn ich das jetzt hier richtig ausgieße über euch? Ihr seid ein bisschen nass, aber solange du das nicht aufsaugst, passiert gar nichts damit. Dann kannst du alles hören. Für mich ist die große Frage, was meint Gott wirklich? Wie kann ich ihm wirklich gefallen? Wie kann ich auf ihn hören? Wie kann ich mit ihm umgehen? Und dann antwortet Gott und sagt, das rechte Fasten, wie ihr auf mich hören könnt, geht folgendermaßen. 4-Punkte-Programm Fasten für den inneren Menschen. Wir sind ja noch im Advent, wir haben ja gehört, man soll Buße tun, man soll sich auf Weihnachten vorbereiten. Da lässt uns Gott Folgendes hören. Ist nicht das vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass du ungerechte Fesseln löst, ich lese mal persönlich, die Knoten des Jochs öffnest, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbricht? Ungerechte Fesseln lösen. Je länger ich Pastor bin, umso mehr habe ich festgestellt, dass ganz viele Christen mit Minderwertigkeitskomplexen herumlaufen. Das kann ich nicht, ich bin nichts wert, bei mir ist ganz viel Schlimmes passiert. Was wäre das, wenn gleich im Kirchencafé mal nebenbei du dich nicht an deinen Lieblingstisch mit deinen Lieblingsnachbarn setzen würdest, sondern du würdest dich mal an einen ganz anderen Tisch setzen, wo Leute sitzen, die du überhaupt nicht kennst. Würdest mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen dann mal ein Kompliment machen. Vielleicht entdeckst du da jemanden, der ständig unter der Grasnarbe lebt und der sich freut, dass man sich jemand an den Tisch setzt, wo sonst noch nie jemand zu ihm sich gesetzt hat. Ungerechte Fesseln lösen, indem du sagst, du bist wertvoll. Einen Knoten des Jochs öffnen. Vielleicht, dass ich darüber rede, dass Schuld vergeben werden kann. Dass ich selbst, wie ich gebetet habe, auch ich vergebe meinen Schuldigern und löse diesen Knoten des Jochs, das über Leuten ausgesprochen wurde. Gewalttätig Behandelte befreien. Und jedes Joch, das auf Schultern von Menschen liegt, zerbrechen. Mich bewegt es immer, wenn die Rabaukenkinder, die ihr heute so gesehen habt, ich mag mit ihnen kämpfen, deswegen springen sie auch immer auf mich drauf und ich mag mit ihnen rumalbern. Und das wissen sie also, das ist. Aber manchmal denke ich mir, wie viel Liebe kriegen sie im Laufe einer Woche? Und man kann an Kindern ganz schnell studieren, wie sie zu Hause behandelt werden. Da muss ich keine Pädagogik studiert haben. Das heißt, eine Stunde mit ihnen zusammensitzen und ich weiß das. Ob sie geachtet werden, ob sie Komplimente kriegen oder ob das Gesetz zu Hause regiert. Man kann mit frommen Kindern reden und du weißt sehr schnell, ob zu Hause das Gesetz oder die Gnade regiert. Ob Bibelstellen zur Erziehung und Züchtigung herausgezogen werden oder zum Segen gesetzt werden für die Familien. Und je frommer eine Gesellschaft wird, umso mehr erlebst du diese Kinder, die auch fromm mit einem Joch belegt worden sind. Ein Ehepaar, beide sehr, sehr fromm groß geworden. Die haben nach der Hochzeit ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht miteinander schlafen können, weil man ihnen gesagt hatte, die Sexualität ist sowas Unreines. Da mussten Joche zerbrochen werden, damit man die Schönheit entdecken kann, die Gott gegeben hat. Was ist kaputt gegangen? ich wollte ja mit euch, ich mach ein bisschen schneller, ja. Es kommen ja noch so ein paar Sachen jetzt für den äußeren Menschen, das Fasten, das war das für das Innere. Das kostet was, dem anderen zu sagen, ich hab dich lieb, das kostet was herauszutreten. Fasten kostet was und manchmal knurrt der Magen dabei mächtig. Aber jetzt kommt das Äußere. Besteht es nicht darin, dein Brot, dem Hungrigen zu brechen? Und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du deinen Nächsten siehst, dass du ihn bedeckst und du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Hier ist eine interessante Sache. Heimatlose beherbergen, haben wir ja drüber nachgedacht, wie können wir das machen? Obdachlosigkeit begegnen, das heißt die Gemeinde öffnen, da wird es einige Experten geben, aber es geht um dein Brot, das du teilst. Deine Zeit, dein Brot, was dir Gott gibt, da hast du noch nichts von der Stulle abgegeben, sondern ich meine einmal die 24 Stunden ein klein wenig aufteilen. Dass man Leute, die ausgezogen worden sind durch Lügen, durch Missbrauch, durch Sünde, auch innerlich ausgezogen wieder begleiten kann. Und dann wird es meine Frau jetzt sicher nachher deutlich lesen, und deinem Nächsten dich nicht entziehen. Dass man Zeit auch mit der Familie verbringt. Und das ist ein Riesending, ist das. Das kostet was. Als ich das wieder rausgegraben habe aus meinem Fundus, da habe ich gedacht, hey Paul, sei vorsichtig, wenn du darüber predigst. Den Wunsch habe ich, aber ich schaff's im Alltag oft nicht. Hier ist die Balance. Nicht immer nur für die anderen da sein. Merkt ihr dieses Spannungsfeld, wie Gott hineinguckt? Aber jetzt kommt ausgegossen. Jetzt sehen wir, wie Gott auf diese Sachen antwortet. Wenn du das tust, sagt Gott, dann werde ich folgende Dinge tun. Jetzt, das musst du dir jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja nur ganz wenige Sachen, die er sagt. Faste mal in dieser Art und Weise und jetzt gib mal Acht, was ich dann tun werde. Gott antwortet viel steiler, als du das je vermuten könntest. Jetzt wird was ausgegossen. Ich bin richtig versucht, hier mal so leer zu machen. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Ja, bei mir muss man vorsichtig sein. Also zu schnippisch darf meine Predigt nicht sein. Das muss ich sein, ihr nicht. Ihr müsst lieb mit mir umgehen. Also, jetzt gedacht, wie Gott antwortet. Ach, jetzt habe ich noch dein Brot brechen, hatte ich noch. Ich habe da die extra alles. Ach, Heimatlose beherbergen. Nackte bedecken. Dem Nächsten nicht entziehen. So, und jetzt antwortet Gott. Ganz spannend, ganz spannend. Jetzt kommt 6 Punkte, damit antwortet Gott. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Ist das stark? Na, so langsam, so Stück für Stück. Ich habe das nochmal rausgeschrieben. Ne? Jetzt kommt's. Achtung. Mir geht ein Licht auf. Wisst ihr, ich habe mich oft gefragt in dieser Zeit der politischen Verwirrungen, die da sind. Soll man Kriegseinsatz in Syrien machen, ja oder nein? Wie sind die Russen zu beurteilen? Nebenbei, die Bischöfe aus Syrien, die sagen, Putin ist der Einzige, der richtig zu uns hält. Ja, ist komisch, nicht? Das sagen die Leute, die betroffen sind vor Ort. Merkt ihr, wie wir durchblicken müssen? Ich will Putin hier nicht selig reden. Versteht mich da richtig? Aber wie oft sind wir geprägt von allem Möglichen und wir blicken nicht mehr durch? Ich habe manchmal Angst, vorne zu stehen und Richtung zu geben, weil ich blicke nicht mehr durch. Mir muss ein Licht aufgehen. Was ist die Zeit Gottes wirklich? Wo ist Gott wirklich mit uns unterwegs? Mir geht ein Licht auf. Meine Heilung wird sprossen. Ich werde vielleicht heil dabei, entschuldigt, wenn ich jetzt nochmal auf diesem Beispiel rumreite. ich werde vielleicht heil, dass Gott mir sagt, gemacht, sei mal wesentlich weitherziger mit der Gemeinde. Dass ich heil werde innerlich. Sonst stellt sich meine Maßstäbe an. Und dann bin ich auf einmal das Gesetz. Gute Nachthütte, wenn Paul auf einmal das Gesetz hier wird. Dann besser eine andere Gemeinde aufsuchen. Aber ich muss heil werden, auch von verbogenen Erziehungsmustern, die ich mitgeschleppt habe. Die Gerechtigkeit wird kommen. Deine Gerechtigkeit wird kommen. Wie viele sind ungerecht behandelt worden und du konntest gar nichts mehr sagen, aber Gott wird für dich streiten. Gott ist derjenige, der dich gerecht spricht. Er wird dir sogar die Rückendeckung geben, dass niemand dir von hinten einen Speer ins Kreuz hauen kann. Das wird Gott machen, wenn du diese einfachen Sachen im Fasten bearbeitest. Gebetserhörungen werden kommen. Eigentlich war das ja nicht viel, was wir vorher gemacht haben. Wir denken immer, das eine muss erst kommen, dann kann ich auch mein Brot mit dem anderen teilen. Nee, ganz einfach. Und Gott wird antworten. Vielleicht antwortet er deswegen so wenig, weil wir zu Hause immer nur vor der Klotze sitzen. Könnte sein. Vielleicht hätte Jesaja schreiben müssen, ein rechtes Fasten besteht darin, vom ersten Advent bis zum Neujahr auf den Fernseher und auf Radio zu verzichten, das Internet mal auszulassen und auf meine Stimme wieder hören zu lernen und die Zeit, die man dadurch gewinnt, dem Nächsten verschenken und am Weihnachtsmarkt mal hingehen und ein paar Heugelbach-Traktate verteilen. Stöhnt der eine und sagt, Heugelbach-Traktate. Wann hast du das letzte Mal eins in der Hand gehabt? Siehst du? Vorurteile. Verstehen wir? Das ist so eine einfache Sache eigentlich. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Was ist als K.O.-Tropfen in uns reingegossen worden? Manchmal denke ich mir, wenn Leute mit mir sprechen und sagen, ja, der islamische Geist kommt auf uns zu, sage ich, wir haben einen viel schlimmeren schon hier. Die eingeschlafene Gemeinde. Wir sind mit K.O.-Tropfen stillgesetzt worden. Wir reden ganz viel über Äußerlichkeiten. Habt ihr noch Lust für eine weitere Runde? Ich frage mal so ganz ehrlich, also wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 5 Minuten geben wir uns noch, ja? Eigentlich müssten noch 2 Runden kommen, aber vielleicht mache ich demnächst mal Fortsetzung. Fasten Teil 2. Jetzt hat Gott mit 6 Punkten geantwortet. Jetzt sagt er, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich gebe euch noch eine weitere Lektion. 3 Punkte Heiligung. Und 2 Punkte aktives Segnen. Jetzt gedacht, jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Banales eigentlich, was Gott sagt. Und 9 Antworten Gottes darauf. Jetzt geht's. Spannend. Vers 9. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch des Fingeraustrecken und bösen Redens. Also was mir jetzt bei euch so auffällt, könnte ich jetzt so sagen, nicht? Ist doch so, oder? Wie oft reden wir übereinander und wie wenig miteinander? Hast du schon gehört? Weißt du schon? Aber wenn der sich nicht bald ändert, dann kommt der Taumelbecher, dann kommt Gericht Gottes. Wie konnte der sowas machen? Ist ja unmöglich. Müsste man hier nicht Gemeindezucht anwenden? Also ich müsste eigentlich mal so eine geheime Aufnahme machen beim Kirchencafé. Das Finger ausstrecken und böse reden. Das ist klar, das ist wie ein Joch, das auf einer Gemeinde drauf liegen kann. Wie ein Joch. Auch wenn eine Gemeinde über die andere redet, ob die so geistlich sind. Oh, die Brüdergemeinden sind so eng. In der katholischen Kirche zu viel Weihrauch. Und der Papst. Und die Lutheraner. Und die Pfingstler. Ach, da will ich euch mal sagen, da gibt es ganz Extreme. Habt ihr schon mal was von den Rollers gehört? Die gibt es noch. Die rollen im Gottesdienst am Boden unter der Kraft des Heiligen Geistes oder weil der Staubsauger fehlte, ich weiß es nicht. Was man alles hören kann. Müsst mal googeln über Rollers, ist hochinteressant. Auch eine Pfingstsparte. Vielleicht kommst du da nicht mehr, aber das Joch entfernen, das Finger ausstrecken, das Böse reden. Herr Jesus, vergib mir, wo immer ich über jemanden böse geredet habe. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will das Gute in dir entdecken und nicht die Macke. Ich will das Gute verstärken und nicht das Böse. Aktives Segen. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, mein Brot teilen, vielleicht das Abendmahl nicht nur hier vorne nehmen, sondern du nimmst mal das Brot und gibst dem Nächsten das und teilst das mal ganz bewusst. Gebeugte Seele sättigen. Macht euch Gedanken, wie man das macht. Ich will ein bisschen schneller durchgehen, weil ich noch auf die Segnung hin will. Ihr könnt das gerne noch mal zu Hause genauer studieren. 9 Punkte, wie Gott jetzt darauf antwortet. Es sind ja eigentlich nur ganz wenige Dinge gewesen, die er genannt hat hier. Aber wie er jetzt antwortet, ich finde es sowas Geniales. Wenn du wirklich wieder den Heiligen Geist ausgegossen haben willst durch die Liebe Gottes, dann hör jetzt zu. Hier ist so ein Fahrplan gesagt, wie Gott antworten wird. Es ist so einfach. Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen werden, die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden, Vermaurer von Breschen wiederherstellen, von Straßen zum Wohnen. In Einzelpunkten gefasst. Wenn du aufhörst mit dem Finger ausstrecken, wenn du aufhörst mit dem bösen Reden, wenn du kein Joch mehr auf jemanden drauflegst, wenn du dein Brot dem Nächsten brichst und die gebeugte Seele wieder sättigst, dann antwortet Gott, sagt, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis. Ich glaube, ein Punkt, was Depression auslöst, ist, dass du immer negativ denkst. Dass du immer nur das Negative hörst und das Negative aussprichst und auf einmal kommt so eine dunkle Sache. Ich meine jetzt nicht die biologischen Dinge, die passieren, wenn die Hormone nicht mehr richtig laufen oder sonst was ist. Aber der eine oder andere vergammelt zu Hause in der jetzigen dunklen Zeit und selbst eine Kerze verändert nichts mehr. Und dann denkst du darüber nach, wie böse die Welt ist. Es gibt ja dieses Lied, What a Wonderful World. Satchmo. Da siehst du das Ganze. Wo wendest du deinen Blick hin? Die Schönheit entdecken. Das wär's. Dein Licht geht in der Finsternis auf. Du wirst Durchblick bekommen. Leitung durch den Heiligen Geist, was wir uns wirklich wünschen. Könnte es sein, dass der Heilige Geist uns deswegen nicht leitet, weil wir so oft übereinander reden? Eine satte Seele. It is well with my soul. It is well. Ja. Körperliche Kraft. Denke ich immer an Hal Hermann. Mit 96 konntest du keinen Termin für das nächste Jahr bei ihm machen. weil er immer noch unterwegs war und immer noch über die Güte Gottes geredet hat. Diese Figur, Mann, oh Mann, oh Mann. Und du hast genug zum Geben. Das ist alles in dem Text, den ich gelesen habe, schnell durchgegangen bin. Du hast sogar Jüngerschaft, denn die von dir ausgehen, die werden andere Leute entsprechend bewegen können. Ist das stark? So antwortet Gott. So antwortet Gott auf so ein paar banale Dinge, wenn wir uns wirklich entscheiden, hier anders zu wollen. Die Liebe ist ausgegossen auf uns, in unsere Herzen. Eine Apfelplantage, das ist das klassische Beispiel, die von dir kommen werden, uralte Städte wieder aufbauen. Das hat mal jemand gesagt, wenn du einen Apfel siehst, was meinst du, was das ist? Ja, da kann man reinbeißen, man kann schmecken und so. Man könnte einen Apfelbaum pflanzen, aber da sind ganz viele Kerne drin. Man kann eine ganze Plantage damit machen. Wie du einen Apfel siehst, du kannst sagen, oh, das sättigt meinen Hunger, aber du kannst auch sehen, ey Mann, da könnte eine ganze Plantage rauskommen. Das sind dann die Gemeindegründer, das sind dann die Evangelisten, das sind dann die Hirten, das sind dann die, die Jüngerschaft betreiben. Die sehen nicht nur einen Apfel, der sagt, es macht mich am Sonntag satt, sondern der sieht den Apfel und sagt, wow, da kann man ganz Berlin mit erobern. Das ist damit gemeint. Und ich glaube, wir könnten noch so viele Programme machen zum Evangelisieren und zum Gemeindegründen in dieser Stadt, wenn wir nicht wieder dahin kommen, die Basics zu beachten, die Gott gibt in dieser Weihnachtszeit. Und du wirst einen guten Ruf bekommen. Und an diesem Punkt mache ich Schluss. Das Letzte lasse ich euch für die Hausaufgabe, weil es gibt noch einen dritten Teil des Fastens. Aber wo ich dachte, ich möchte Weihnachten anders erleben, nehme ich mir eigentlich jedes Jahr vor. Aber ich möchte den ohne K.O.-Tropfen erleben. Ich möchte mir das nicht verwässern lassen, weswegen Jesus gekommen ist. Möchte ich nicht. Weil ich möchte, dass sein Heiliger Geist wirklich komplett in mich ausgegossen wird, dass mein Leben anders wird. Jetzt bin ich schon so lange mit ihm unterwegs und habe immer noch das Problem, ich brauche noch mehr. Ach, ein Schluck reicht mir nicht. Bevor ich das auf ihn ausgieße, trinke ich das lieber selbst. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche mehr. Hast du Glück gehabt, wa? Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Es ist ausgegossen auf uns. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Ausgegossen für dich und für mich. Warum nehmen wir das nicht? Warum trinken wir den Taumelbecher so oft? Und lassen uns beschäftigen mit lauter toten Sachen. Jetzt ist nichts mehr drin. Aber ich mache das so, ne? Damit du auch was davon hast. Jetzt kriegt er aber dicke. So. So. Danke. Darfst du austrinken. Ein gerütteltes und geschütteltes Maß. Jetzt habe ich den Lobpreisleuten das weggetrunken. Aber ich möchte nochmal zum Anfang gehen. Römer 5,5 kann man sich leicht merken. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Trink von diesem lebendigen Wasser. Und wenn du sehen willst, wie das geht, dann lies Jesaja 58 nochmal als Adventslektüre. Und vielleicht entdeckst du dann auch das Fasten Teil 3. Am Ende will ich mit uns beten. Dass nicht im Nikolauskostüm oder irgendwas anderes in Erinnerung bleibt, sondern dieses Wort Gottes. Vom Aufstehen und Gehen, um den Segen abzuholen. Herr Jesus, hier stehe ich vor der Gemeinde als Bedürftiger, der sich in dieser Zeit so ablenken lässt vom Wesentlichen.
Hier bin ich, Herr Jesus. Und sage, ich muss wieder ganz neu trinken von deiner Liebe, von deiner Freundlichkeit. Und ich möchte in dieses Fasten einsteigen, Menschen zu segnen in meiner Umgebung. Weil ich brauche deine Antworten in dieser Zeit. Ich möchte das Finger ausstrecken lassen. Das ständige Reden, das Einsortieren in Schubladen. Ich möchte wieder lernen, das Brot zu brechen mit meinem Nächsten. Unabhängig von Rasse, Religion und Hautfarbe und Herkunft. Ich möchte deine Güte verteilen können, um aufzusaugen, was du gegeben hast. Und so lege ich diesen Segen des Heiligen Geistes auf uns, dass er uns in dieser Adventszeit begleitet. Neben all der Romantik, neben all dem Schönen, was du uns gibst an Lichtern, dass wir deine Nähe spüren. Hier segne ich Jesus in deinem Namen. Amen.